Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 24. März 2023. Bei euch wird an diesem Wochenende, wenn wir uns nicht irren, die Zeit umgestellt. Und bei uns ist es auch, als ob die Zeit wieder umgestellt wurde Richtung Winter. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, momentan ist es ja so, dass bei uns die Zeit schon umgestellt wurde, nämlich schon vor rund einer Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich sogar schon. Und wir haben momentan nur eine Zeitdifferenz von kleinen 4 Stunden. Wir hängen also 4 Stunden hinterher. Ab morgen werden es wieder 5 Stunden sein. So, zum Wetter. Wir haben heute Nacht wieder Schnee gehabt. Die Klimaerwärmung schlägt wieder einmal zu. 20 Zentimeter klimawarmer neuer Schnee, der hier auf der Erde gelandet ist. Und ich werde nachher den Massey Ferguson 1754 kompakt herausholen, um dann den Schnee. Und Eva verdreht gerade die Augen, weil die technischen Daten sie nicht so interessieren. Aber ich weiß, es gibt Zuhörer, die interessieren sich sehr genau dafür.
Ja, aber da haben wir ja einige Male jetzt schon drüber gesprochen, wie viel PS dann den Motor fluten werden, während Captain Kirk auf Brücke ist.
So, aber es wiederholt sich und es ist immer wieder schön. Und auch Kirk sagt ja selbst, ich habe mir gerade das Mikrofon aus der Hand genommen, und auch Captain Kirk sagt ja selbst immer wieder, ich bin auf Brücke und gehe wieder raus. Also es wiederholt sich natürlich auch. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf ein schönes Wochenende mit viel Schnee und Fahrerei. Ach ja, und gestern habe ich den Hühnerstall zum Glück noch sauber gemacht, als noch kein Schnee war. Jetzt hole ich richtig aus. So. Und ich bin sehr froh darüber, dass sie komplett rundum schön neu in einem Streu sitzen und glücklich sind.
Stopp, Herr Popp, jetzt reicht es. Nein, ich bin deswegen ein bisschen unter Druck, Andreas, weil du es eigentlich bist, der du nachher nämlich Schnee räumen willst und musst und eigentlich gar keine Zeit mehr hast. Und deswegen versuche ich, den Podcast heute kürzer zu gestalten, was, das weiß ich jetzt schon, uns nicht gelingen wird. Dennoch sind wir tapfer und unverdrossen und fangen an, ihr Lieben. Montag ist bei euch Megastreik in Deutschland. Das Land wird lahmgelegt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, also sowohl Verdi als die EVG, haben gemeinsam zum Generalstreik aufgerufen. Erinnert so ein bisschen an Frankreich letztes und vorletztes Jahr. Was heißt das? Züge, Busse, Schiffe, Bahnen, Flugzeuge im Nah- und Fernverkehr, alles steht still. Das wird für viele deutliche Einschränkungen bedeuten und vor allem auch eine Menge Stress. Und wenn ihr könnt, das ist einfach das, was wir euch ans Herz legen wollen, aber viele machen das natürlich in der Tat auch schon, wobei eben heute jemand ganz erstaunt war, als ich mich da kurz ausgetauscht hatte. Was? Streik in Deutschland? Deswegen nochmal in aller Ausführlichkeit, bereitet euren Montag so vor, dass ihr unabhängig seid.
Ja, und was können wir hier lernen durch den von den Gewerkschaften organisierten Streik? Dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften und World Economic Forum und die ganzen anderen Lobbyverbände wie EU Hand in Hand zusammenarbeiten. Man geht jetzt auf die Barrikaden und will für die Mitarbeiter angeblich mehr Geld haben. Nur muss man wissen, sie wollen deshalb mehr Geld haben, weil durch eine verfehlte Corona-Politik, was eigentlich alle wissen konnten, extreme Inflation zustande kommt, extreme Einbrüche der Ökonomie zustande kamen. Interessanterweise hat die Gewerkschaft nicht aufgerufen bei ihren Mitarbeitern gegen die unsinnigen Corona-Maßnahmen. Denn ich weiß zum Beispiel, dass viele Arbeitnehmer auch unseren Bericht gehört hatten im Jahre 2020 über das Hammer-and-Dance-Papier, nämlich im Bundesinnenministerium, wo deutlich erklärt wurde und auch offenbart wurde, das war im Juni 2020, dass es sich bei der Corona-Politik um eine Finte, um eine Fake News handelt und man letztendlich versucht, die Menschen in eine Panik zu bringen. Die Gewerkschaften haben sich damals zurückgehalten und jetzt sind sie wieder voll im Trend dabei und sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften verhöhnen damit ihre eigenen Mitglieder.
Ja, und das heißt ja dann auch wieder, dass in diesem Zuge auch zum Beispiel die Supermärkte schwerer beliefert werden können, kommende Woche zu Beginn, weil eben auch die Lkw-Fahrer nicht durchkommen, beziehungsweise das Frachtgut nicht transportiert werden kann und so weiter und so fort. Also dieser Zusammenbruch von Wirtschaft und Gesellschaft, der scheint in vollem Gang zu sein. Und da ist auch gerade jemandem der Kragen geplatzt, nämlich dem Frank Schäffler von der FDP. Der hat ausgepackt, in einem Video hat er sich zu Wort gemeldet und ist interviewt worden bei Ralf Schuler. Da gibt es ja ein neues Format, Schuler fragen, was ist. Und Schuler gehört ja inzwischen zu der Gruppe von Julian Reichelt, Ex-Bild-Chefredakteur. Da ist also ein neues Informationsportal, das ziemlich groß ist, mit mehreren Formaten entstanden. Das sind versierte Journalisten wie dieser Ralf Schuler, die jetzt tatsächlich dankenswerterweise den Finger in die Wunde legen. Und dieser Frank Schäffler, der hat zum Beispiel gesagt, die Politik der Grünen und all das, was damit zusammenhängt, das lehnt er ab. Er nennt die Grünen eine gefährliche Verbotspartei. Und er sagt, das beschlossene Ende der Atomkraft zum Beispiel, das sei ein Thema, wo das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Er sei dafür, dass der Rückbau sofort gestoppt werde. Und denn jetzt Ende März werden die ja abgeschaltet zum 1. April. Und er sagt, das sei sehr, sehr notwendig, dass man die wieder an den Start bringt, was ja anscheinend aber auch nicht so einfach ist, Andreas.
Nein, also ich war mal vor vielen Jahren bei Frank Schäffler in seinem Büro, das ist in Ostwestfalen, und da ist mir aufgefallen, dass er doch über einen sehr hohen Sachverstand verfügt, was die ökonomischen Zusammenhänge anbelangt. Das hat mir gefallen an der Stelle. Und er erkennt natürlich auch, dass durch diesen Zusammenbruch der Ökonomie, der physischen, sprich also Waren und Dienstleistungen, die rückgefahren werden, allein schon durch die Lieferketten, gerade der Streiks, die durch Verdi und so weiter in Gang gesetzt werden, bei einer gleichzeitigen Bankenkrise, wo Gelder explodieren und neu gedruckt werden müssen, das Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen Aktivitäten und der extrem ausufernden Geldmenge immer größer wird, zum Zerreißen quasi schon geborsten quasi scheint. Und das hat er erkannt. Und dass der dann natürlich auf die Barrikaden geht, der gute Frank Schäffler, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So viel Inkompetenz hatten wir in der ganzen Nachkriegsgeschichte noch nicht.
Naja, aber nun ist er mit seiner Partei nun einmal in der Ampelkoalition. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, Andreas, was wir neulich mit dem Büchlein von Simone Weil aus den 40er Jahren besprochen hatten, dieser französischen Philosophin, die gesagt hat, sobald man einer Partei, in so einem Fall halt der Ampelregierung, zugehört, wird man zum Lügen gezwungen. Das macht jetzt Schäffler gerade nicht mehr, sondern der macht seinem Unmut Luft. Aber viele schweigen einfach, zucken mit den Schultern und sagen, ja, die FDP, die möchte andere Sachen machen als die Grünen, aber weil wir ja jetzt gemeinsam in der Regierungsverantwortung sind, tja, was soll man machen?
Ich hatte auch nicht gesagt, dass die FDP kompetent ist in Sachen Wirtschaft, sondern ausschließlich Herr Schäffler, den ich kennengelernt habe, der in vielen Dingen, auch nicht in allen, mit mir übereinstimmt. Das muss man einfach auch mal gut voraussetzen. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass hier etwas Dramatisches am Wirken ist und dass diese Geldmenge und diese Warengütermenge gegeneinander laufen und hier eben halt eindeutig zu erkennen ist, dass ein Selbstzerstörungsmechanismus offenbar auf der Agenda steht. Und es ist wichtig, dass man das auch unterstreicht.
Ja, und er sagt zum Beispiel, er sei, also Frank Schäffler, kein Klimaskeptiker. Er sagt, natürlich gibt es Klimaveränderungen, aber die Frage sei, wird das zu einem religiösen Eifer, so wie das in vielen Bereichen unserer Gesellschaft oder im linken Spektrum ist, oder geht man mit diesem Problem rational um? Er versucht sich also vorsichtig auszudrücken, benennt aber auch Ross und Reiter und zu den Klimaklebern sagt er, mich hat das von Anfang an die Frühphase der RAF erinnert. Das wurde empört zurückgewiesen, aber sie radikalisieren sich immer stärker und er habe nicht den Eindruck, dass sich das umkehrt. Er fordert da auch ein entschlossenes Vorgehen des Rechtsstaates. Andreas, das sind ja alles Dinge, die uns hier nicht neu sind, aber wenn doch so ein FDP-Politiker, der schon lange dabei ist, sich mal den Kopf leert, ist das doch auch eine Meldung wert.
Ja, absolut. Und ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Mann persönlich, der mir erzählte, Parteien wären doch durchaus wichtig, so würde er das sehen, aus dem Grunde, dass sonst keine Entscheidungen sonst zustande kommen würden. Weil man braucht eben halt Parteien, um dann auch gemeinsame größere Kompromisse zu haben, dass man über Parteien dann nur 3 oder 4 oder 5 verschiedene Sichtweisen hat, die sich dann eben halt irgendwo einigen müssen über Kompromiss. Und ich habe das ganz klar negiert. Die Situation ist, dass die Parteien Vorgaben machen und letztendlich fast alle Menschen sich hinter diesen Vorgaben schieben müssen. Es geht also immer um die Parteidoktrin. Und in dem Moment, wenn es keine Parteien mehr gäbe, sondern nur noch frei gewählte Politiker für ein bestimmtes Gebiet einer Region, dann könnte er dessen Interessen vertreten. Und das würde dann so laufen, dass in dem Moment ausschließlich das Thema, was zu entscheiden ist, im Mittelpunkt steht. Dann ergibt es eine Diskussion und dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung. Parteien ist genau das, was wir nicht brauchen. Das sind die Steuerungsmechanismen der feudalen Gruppierung im Hintergrund, die letztendlich ihren Feudalismus, wie früher, als die Fürsten mit der Sänfte getragen wurden, jetzt mehr oder weniger verschleiert haben, dass die Leute glauben, sie wären selbst verantwortlich und könnten durch ihre Wahlen etwas verändern.
Andreas, und während du das hier ausführst, lese ich hier gerade in eine Meldung rein, dass es also auch gegen die Ampel jetzt einen Aufstand der deutschen Wirtschaft gibt. Und da gibt es einen Brief, der an die Bundesminister gerichtet ist, in dem sich 20 Verbände über die Zusammenarbeit beschweren mit der Regierung. Ein Vorwurf lautet, die Wirtschaft wird bei der Vorbereitung von Gesetzen zu wenig und zu spät eingebunden. Und die Verbände schimpfen, dass das Vorgehen undemokratisch und auch verfassungsrechtlich bedenklich sei und kritisieren das aufs Schärfste, weil sich die Bundesregierung damit von demokratischen Prozessen entfernt. Und die Meinung der Bürger und Firmen, also der sogenannten Zivilgesellschaft, werde nicht hinreichend berücksichtigt. Unterzeichnet ist das Schreiben unter anderem vom Außenhandelsverband BGA, vom Bäckerhandwerk, dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall, vom Handelsverband HDE, den Familienunternehmern, dem Deutschen Baugewerbe, dem Eigentümerverband Haus und Grund sowie dem Bundesverband der freien Berufe. Das dürfte ein Alarmruf mit der Farbe lila sein.
Ja, man wundert sich immer, wie lange das dauert, bevor sie auf die Barrikaden gehen. Wir haben ja eine Grundstruktur, die völlig falsch gepolt ist. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der gleichzeitig auch Minister für Klimaschutz ist. Gegensätzlicher kann eine politische Ausrichtung nicht sein. Ein Bundeswirtschaftsminister hat die Aufgabe, die Wirtschaft zu unterstützen, sie im Prinzip in prosperierende Zeiten zu führen, sie wachsen zu lassen. Der Klimaschutz hat die Aufgabe, durch seine Religion des IPCC die Wirtschaft quasi abzuschaffen, damit nicht mehr CO2 ausgestoßen wird. Und jetzt kommt dazu ein Wirtschaftsminister, der weder von Wirtschaft auch nur ansatzweise über eine Ahnung verfügt. Das haben wir gesehen, als er einen Konkurs oder eine Insolvenz beschrieben hat, aber offensichtlich auch nichts versteht von physikalischen Zusammenhängen des Klimaschutzes, denn er betet mehr oder weniger die Klimareligion des IPCC nach. Also konträre Ausrichtungen in zwei Ministerien, geführt von einem Mann, der von beiden absolut keine Ahnung hat. Da muss doch so etwas dabei rauskommen.
Ja, und die Bild-Zeitung schreibt hier zu diesem Aufruf, dass normalerweise die Gesetzentwürfe mit den Interessengruppen und Wirtschaftsverbänden vorab besprochen wird und die Experten in den jeweiligen Verbänden sich diese Gesetze dann anschauen und sie bewerten. Das kann dann auch der Regierung wiederum helfen, gute Gesetze zu machen. Und jetzt ist aber offenbar eine Kluft, eine tiefe Kluft zwischen den Wirtschaftsverbänden und der Bundesregierung entstanden. Die fühlen sich komplett ausgebremst und diese Bewertungen, die sie abgegeben haben, dafür brauchen sie Zeit und die bekommen sie einfach nicht mehr. Oft sind es, wie es hier heißt, nur wenige Stunden. Konkret verlangen die Verbände von der Regierung nun eine 4-Wochen-Frist, um Gesetzentwürfe prüfen zu können. Es brauche eine ausreichende Vorlaufzeit und sie fordern, den Erfolg von Gesetzen stärker zu überprüfen und neue Gesetze einfacher zu formulieren. Vielleicht ein bisschen spät, der Zwischenruf.
Das ist definitiv der Fall. Man muss wissen, dass diese Verbände natürlich vor allem viele kleinere und mittelständische Betriebe vereinigt. Sonst gäbe es keinen Verband. Ein großer Konzern kann sich ganz alleine vertreten. Wenn wir jetzt beispielsweise dagegen sehen, diese gesamten Verbände beispielsweise machen ja an Volumen des Vermögens ja nur einen Bruchteil aus gegenüber einem beispielsweise Bill Gates, der bei der WEF jetzt sagt, wir möchten das gern anders haben. Das heißt also, diese eine Person ist um ein Vielfaches größer als die gesamten deutschen Verbände zusammen. Das ist ja genau die Problematik. Und jetzt steht der Politiker natürlich in dem Spannungsfeld und muss überlegen, an wen orientiere ich mich? Und ratet mal, wer das dann wohl sein wird. Und dann kommt das dabei raus. Das sind die Fehlstellungen, die man jetzt alle so wunderbar ableiten kann.
Ja, man merkt vor allem die Hilflosigkeit der Wirtschaft und auch der Industrie. Da gab es ja auch solche Brandschreiben. Es gibt Brandschreiben der Kommunen und Gemeinden, dass sie mit der Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen und Migranten nicht mehr nachkommen. Das heißt, das Land ist eigentlich schon in einer ganz entscheidenden Destabilisierungsphase.
Ja, deshalb habe ich mich neulich so auch amüsiert, kann man es nicht nennen, aber so gewundert, sage ich mal, als dann Olaf Scholz mit einer bestimmten Gruppe von anderen hochrangigen Experten nach Japan geflogen ist und wollten von Japan etwas lernen. Nachdem man Deutschland ruiniert hat, will man jetzt von Japan lernen, wie man es schafft, dass man es nicht ruiniert. Aber das liegt alles schon in der Vergangenheit. Vielleicht hätte man mal 30 Jahre vorher hinfliegen sollen. Dann hätte man sich das mal angucken können, zum Beispiel alleine, was die Migrationspolitik anbelangt. Wenn ich jetzt sehe, dass Deutschland zum Beispiel Steuergelder ausschreibt, damit Migranten Geld bekommen, damit sie wieder zurückfliegen in ihre Heimatländer, aus denen sie geflüchtet sind. Ja, was ist denn das für ein Wahnsinnsaufwand, dass sie erst nach Deutschland kommen, Sozialhilfe, Integration, es funktioniert nicht, kostet viel Geld und dann bekommen sie noch einmal Geld. Das Signal ist ja, geh nach Deutschland, dann bekommst du Geld, wenn du wieder zurück nach Hause gehst. Das heißt, damit wird ja der Migrantenstrom noch mehr aktiviert.
Ich merke gerade, dass wir beide ganz schnell sprechen, damit wir möglichst viele Themen...
Du hast gesagt, wir müssen kompakt.
Ja, kompakt. Aber die Ärmsten müssen ja noch mitkommen,
ja.
Sonst versteht es ja keiner.
Ich rede langsam.
Also. Und ich atme tief ein und tief aus und weiter geht's. Ja, ihr Lieben, heute Morgen hat uns eine Meldung echt bestürzt, kann man fast sagen. Beim Kaffee hast du mir das vorgelesen, Andreas. Die Etats der Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF. 10 Milliarden Euro sind es in diesem Jahr erstmals, und zwar mehr als 10 Milliarden, was ARD, ZDF und Deutschlandradio an Etat zur Verfügung haben. Das hat das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik aus den Haushaltsplänen der Sender für dieses Jahr errechnet. Aber dennoch fordern unter anderem der Deutsche Journalistenverband und viele andere Intendanten von ARD-Sendern eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und in dem Zusammenhang hat der Frank Schäffler von der FDP sich auch geäußert und hat gesagt, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten immer politisiert werden von Seiten der Politiker und dass es sehr bedenklich sei, dass dies jetzt auch der Hort rot-grüner, im Wesentlichen grüner Gesellschaftspolitik sei, der sich hier niederschlägt. Heißt mit anderen Worten, es findet zunehmend, das zeigen einfach die regelmäßigen Talkshows, Maischberger, Illner, Lanz und wie sie alle heißen, dass da immer wieder dieselben Gesichter zu sehen sind. Auch ein Herr Lauterbach, der darf im Moment nicht, aber Anton Hofreiter und andere grüne Politiker, die tummeln sich dort. Herr Habeck ist oft zu Gast. Und wenn man sich das vorstellt, dass also jetzt 10 Milliarden Etat da ist und aber man sagt, nee, das muss noch mehr werden, das reicht jetzt nicht und man vielleicht mal eine Zahl dagegen setzt, Dann nämlich die von 1995. Da war das Gesamtbudget der Sender bei 5,9 Milliarden Euro. 2017 waren es schon 8,8 Milliarden. Und die Gesamteinnahmen von ARD und ZDF und Deutschlandradio hätten sich von 95 bis 2023 somit um 4,1 Milliarden Euro erhöht. Rund 70%, Andreas. Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust habe in diesem Zeitraum 38% betragen.
Ja, Sie haben also quasi weit über Inflationsausgleich dazu bekommen. Und das ist eben halt etwas, was abweicht von dem normalen Bürger. Und wenn wir wissen, dass es mittlerweile, ich weiß nicht was, 6-8% sind, die alleine von den Etats nur für die Altersversorgung rausgehen, da handelt es sich jetzt mittlerweile fast auch um eine Milliarde. Das heißt, es sind ja dann irgendwann an die 1000 Millionen im Jahr, die allein an die betriebliche Altersversorgung für gut verdiente Intendanten, natürlich auch andere Mitarbeiter, die fest eben halt angestellt waren, rausgehen. Und das Ganze Zwangsgebühr. Und das ist das, was eigentlich am erschütterndsten ist, wenn Herr Gnifke zum Beispiel sagt, er will die großen Plattformen brechen, die eben halt als Konkurrent sind, er aber das Geld gar nicht verdienen muss, sondern einfach erwartet, dass man ihm das feudal gefälligst gibt, weil das fordert er quasi ein. Das ist wirklich dieses Beeindruckende, was hier an Realitätsverlust mitschwingt.
Wie teilt sich das auf? Nur vielleicht nochmal für den Hintergrund. Auf die ARD-Anstalten entfallen 7,25 Milliarden Euro, auf das ZDF 2,5 und das Deutschlandradio Milliarden und das Deutschlandradio 276 Millionen. Und ja, diese Einnahmen stammen, das ist vielleicht auch noch eine spannende Geschichte, zu 85% aus dem Rundfunkbeitrag, den ihr bezahlt. Das sind zuletzt gewesen 8,42 Milliarden, aber auch aus Werbung und Sponsoring. Und damit sind wir an einem Punkt. Es gab mal, Andreas, als die Privatsender RTL und Sat.1 loslegten. Da gab es heftige Diskussionen, ich erinnere mich noch. Die haben nämlich gesagt, wir können uns nur durch Werbung finanzieren, während die Öffentlich-Rechtlichen ja damals schon Gebühren erhoben haben. Und das war noch nicht auf Zwang, aber es war schon ziemlich auf Zwang. Plus Werbung, und ich meine die Werbefelder am Vorabend alleine, die sind in den ARD- und ZDF-Programmen auch schwer auszuhalten. So richtig gerecht scheint mir das Ganze nicht.
Nein, das ist nicht nur nicht gerecht, sondern es hat auch ein weiteres Problem, dass die privatrechtlichen Unternehmen die Gelder über Werbung haben müssen, um sich zu refinanzieren, ist erst einmal klar. Wenn ich aber sehe, dass ein Deutschlandfunk alleine 276 Millionen im Jahr bekommt, also ich sage mal, wenn sie uns 5% davon geben würden im Jahr, 13 Millionen, dann würden wir auch einen eigenen Radiosender machen. Und den würden wir mit Sicherheit mit einem großen Erfolg und hervorragend strukturiert und auf vielen Seiten auch objektiv eben halt aufstellen können. Da bin ich ziemlich sicher, dass das möglich wäre für einen Bruchteil an Geld. Aber wir haben hier natürlich eine Situation, dass die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls jetzt Werbung bekommen und die zeichnen sich doch aus durch die Unabhängigkeit. Wie bin ich denn aber unabhängig, wenn ich von Werbeeinnahmen im Prinzip abhängig bin? Wie kann es denn sein, dass beispielsweise Panorama oder Kontraste im ARD eine kritische Sendung über den Coca-Cola-Konzern macht, wenn die gleichzeitig für Millionen Werbung im Prinzip schalten bei solchen Sendern? Ich glaube, da wird das eine oder andere Mal ein Redakteur zurückgepfiffen werden und sagen, du pass mal auf, wir haben hier im Jahr ein paar hundert Millionen alleine nur an Werbeeinnahmen von den einen oder anderen Kunden. Das können wir nicht riskieren. Also keine negative Berichterstattung. Das ist der eigentliche Punkt. Die Objektivität wird an jeder Stelle konterkariert. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass der Staat nebenbei dann auch noch die Journalisten kauft, wie wir gerade gehört haben, bis hin zu Nachrichtensprechern oder großen Moderatoren, wie zum Beispiel Herrn Kerner, das ist ja dein Lieblingsmoderator, dann wird einem natürlich auch klar, wie absurd dieses ganze öffentlich-rechtliche System eigentlich aufgestellt ist.
Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir spekulieren jetzt nur, nehmen wir mal den Intendanten des ZDF, der ist vielleicht im selben Golfclub wie ein CEO von Nestle. Ist ja auch eine umstrittene Produktionsstätte.
Oder BioNTech.
Oder BioNTech oder so. Und man stellt sich vor, die beiden sind im selben Golfclub. Die spielen da ihre 18 Löcher. Dann sitzen sie noch schön beim Bierchen und beim lecker Essen zusammen. Und dann ist in der ZDF-Redaktion ein Beitrag, der kritisch ist über dieses Unternehmen des Golffreundes. Ja, also da kann ich mir vorstellen, da können dann schon Konsequenzen drohen.
Naja, man kann es ja nur erahnen, gerade solche Rüstungskonzerne wie BioNTech oder auch Rheinmetall. Ich habe jetzt also wirklich BioNTech bewusst mit in die Rüstungskonzerne mal mit reingenommen, denn sie sind aus meiner Sicht ja auch sehr destruktiv, wie sich herausgestellt hat, und sind ja eher ein Angriff gewesen. So ist meine persönliche Meinung, bevor du das gleich wieder gerade biegst. Da sehen wir, dass an der Stelle natürlich überhaupt keine Kritik Nachfragen kommen. Und da erkennt man natürlich auch, wo das große Kapital umverteilt wurde, nämlich Steuergelder gehen sowohl in die BioNTech für nämlich die mRNA-Spritzen und gleichzeitig gehen die Steuergelder natürlich auch an die Rheinmetall, weil damit die Waffen produziert werden. Das sind ja keine Privatleute wie Meyer oder Müller, die sich einen Panzer bestellen, sondern das sind ausschließlich Steuergelder.
Wieso sagst du heute eigentlich BioNTech?
BioNTech.
So, weil die in Deutschland ansässig sind, oder?
Ja, ich war gerade in Deutschland in meinem Gedanken.
In deinem deutschen Gedankengut. Ja, vielleicht noch eine Positionierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Das ist übrigens ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der heute erschienen ist. Und der ARD, ZDF in Deutschland, diese beiden großen Senderverbünde, die liegen im Vergleich zu anderen Ländern bei der finanziellen Ausstattung meterweit vorne. Nehmen wir mal die britische BBC, die lag im Gesamtumsatz laut dem Institut für Medienpolitik im letzten Jahr bei 6,25 Milliarden. Die France Télévisions sei 2021 auf etwa 2,8 Milliarden gekommen, die italienische RAI auf 2,5 Milliarden Gesamteinnahmen und jetzt nochmal die Zahl der ARD und ZDF 10,027 Milliarden Euro. Andreas, wenn man das alles so im Vergleich sieht, und du hast es gerade schon erwähnt, wir hatten ja vor wenigen Tagen ein bisschen näheres Gespräch hier im Podcast über Herrn Dr. Gnifke. Der ist ja der ARD-Vorsitzende derzeit, deswegen wird er auch immer genannt und zitiert. Und der will ja, daran sei nämlich auch nochmal erinnert, die ganze ARD vollkommen umstellen und möchte nach seiner Version die ARD in einen Medienverbund führen, der journalistische Qualitätsinhalte mit erstklassiger Technologie verbindet. Und mit der erstklassigen Technologie meint er die künstliche Intelligenz, denn das sei nötig im Einsatz gegen gefälschte Bilder und Videos. Das hatten wir schon mal auch vorgestern. Aber er möchte eben vor allem, liebe Kollegen bei ARD und auch ZDF, Textroboter einsetzen. Und dann werden die Routineaufgaben von denen übernommen, um Kapazitäten frei zu bekommen für, er sagt, für journalistische Tätigkeit, aber vielleicht auch für Stellen, die nicht mehr besetzt werden.
Ja, was soll man dazu sagen? Herr Gnifke nutzt jetzt hier letztendlich Steuergelder, um die Agenda, die vom WEF und den anderen Nichtregierungsorganisationen wie EU und so weiter vorgegeben werden, umzusetzen. Inwieweit das Ganze formal juristisch eigentlich noch legal ist, das ist eine ganz andere Frage, weil hier aus meiner Sicht eine Zweckentfremdung stattfindet. Man muss eines dazu wissen, wir müssen unterscheiden zwischen Steuern und Gebühren. Danke, lieber Peter, der hört gerade zu mit Sicherheit, dass er mir das neulich nochmal erklärt hat und ich hatte das vergessen. Steuern sind allgemeiner Art und die können für verschiedene Bereiche zugeordnet werden. Gebühren sind immer zweckgebunden und die Gebühren, die die Menschen zahlen an den Sender, die sind ausschließlich für das, was der Sender letztendlich laut diesem, wie nennt sich dieser sogenannte Medienstaatsvertrag, im Prinzip
Rundfunkstaatsvertrag,
dass das entsprechend umgesetzt wird. Und das das ist zum Beispiel ein entsprechendes Programm zu machen. Was hier diskutiert wird, ist, dass diese Gelder quasi genommen werden, um völlig neue KI oder sonstige Strukturen, also eine Revolution innerhalb der Sendeanstalten durchzuführen und damit die Mitarbeiter zu entlassen, die nämlich alle ihren Job verlieren, inklusive der Journalisten. Das muss man sich einfach klar machen. Und man fragt sich natürlich, ist das eigentlich überhaupt noch gebührenkonform? Ist das überhaupt noch zweckgebunden, das Geld? Oder wird das für irgendwelche unternehmerische Abenteuerreisen benutzt? Ist das überhaupt erlaubt? Aber an der Stelle muss ich sagen, vertraue ich der Justiz in Europa und in Deutschland schon lange nicht mehr, weil da müsste ja sonst längst eine Nachfrage gekommen sein.
Ja, auf jeden Fall. Du sagst immer wieder diese Vokabel Feudalismus. Es klingt ganz so. Und ich wundere mich immer über die Selbstsicherheit der Protagonisten und Akteure vor den Kameras. Man fragt sich, was glauben Sie eigentlich, wie lange das noch gut geht? Ich kann mir schon vorstellen, dass auch da so langsam die Hütte brennt. Man sieht es auch an Beiträgen in den sozialen Netzwerken. Da gibt es ja viele Moderatoren, die sehr bekannt sind bei ARD und ZDF. Und bei vielen sind in der letzten Zeit die Beiträge, das haben wir mal hier so ein bisschen für uns recherchiert, werden weniger. Also man meldet sich nur noch mit Dingen, die nicht mehr so wichtig oder relevant sind oder überhaupt nicht mehr, um, weil man das in den Kommentaren sieht, nicht weiter angegriffen zu werden. Denn natürlich sind diese Meldungen hier, diese Nachrichten von vielen Zuschauern und Hörern auch aufgegriffen worden. Und dann landet es irgendwann, und da wird es auch schmerzhaft, bei den Leuten, die ihren Kopf vor die Kamera halten.
Naja, man sieht das wie diese Machtkrake von Davos, wie es Miriam Mohm in ihrem nahezu gleichnamigen Buch beschrieben hat, die Krake von Davos, ein hervorragendes Buch, wo die Hintergründe beschrieben werden, wie diese Durchgriffe bis in die letzten Annalen der Völker und der Strukturen langsam reingeht. Wir dürfen nicht vergessen, die Machtstrukturen liegen eben halt nicht bei den Menschen selbst, sondern die liegen mittlerweile bei den entsprechenden Nichtregierungsorganisationen, die hier voll eingreifen. Und ich denke an Herrn Seehofer, ehemaliger Bundesinnenminister. Zu der Zeit war er aber Bundesgesundheitsminister. Da hat er mal gesagt, dass letztendlich die großen, wie heißt, Pharmaindustrien entscheiden letztendlich die Gesundheitspolitik. Nicht der Gesundheitsminister macht das, sondern die Pharmaindustrie entscheidet ganz klar die Ausrichtung der bundesdeutschen Gesundheitspolitik, die steuermäßig bezahlt werden muss. Und dann kam dieser berühmte geflügelte Satz, wo er sagte, diejenigen, die entscheiden, wurden nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden. Und damit ist von Herrn Seehofer, später wurde dann Bundesinnenminister, ganz deutlich beschrieben worden, wie die Machtstrukturen in der deutschen Politik offenbar ablaufen.
Andreas, es gibt eine aktuelle Meldung von Reuters und die sagen, dass Frau von der Leyen und die EU das 11. Sanktionspaket gegen Russland schnüren. Und dies wird nach Angaben von Frau von der Leyen vor allem das Problem der Umgehung von Sanktionen angehen. Man habe bereits im 10. Paket die Möglichkeit geschaffen, dass Personen und Firmen in Drittländern gelistet werden können, die die Sanktionen gegen Russland umgehen wollen. Aber das Problem habe zugenommen, weil Russland versuche, Schlupflöcher zu finden. Das hat sie am Ende des ersten EU-Gipfeltages in Brüssel angekündigt.
Ja, du fragst gerade, wie können diese Politiker so selbstsicher auftreten und dann letztendlich auch einen solchen Unsinn nach außen tragen? Weil vom Sinne her haben wir ja festgestellt, dass genau das Gegenteil durch die Sanktionen erfolgt, als das, was man eigentlich will. Aber man kann den Unsinn weitermachen. Was gibt Ihnen die Kraft, weiterhin solch einen Unsinn zu erzählen, einer Frau von der Leyen zum Beispiel? Und das sind eben die Machtstrukturen, die ihnen die Geborgenheit geben, offenbar die Hand über sie halten und sagen, pass mal auf, Uschi, da kann gar nichts passieren. Du sagst das einfach. Bei Frau Baerbock ist das für mich zum Beispiel ganz deutlich erkennbar. Denn wenn sie da etwas sagt, wo man an den Augen schon erkennt, dass es Schwierigkeiten gibt, zu glauben, dass sie das selbst versteht, was sie sagt, da wird es dann ganz deutlich. Und das ist dieses klassische Marionettengehabe, was man hier immer so nennt. Der Begriff Marionetten bei der Politik ist ja ein bekannter Begriff. Und das sieht man genau bei solchen Aktionen, die hier gerade diskutiert wurden.
Ja, so ist das. Und es heißt ja, man muss das weiterhin schnüren, weil die Abhängigkeit so riesig ist von Russland für Europa. Aber jetzt ist die Abhängigkeit auch von China ganz schlimm groß. Das sagt jedenfalls Annalena Baerbock. Die hat sich in einem Interview mit der Welt ausführlich über diese Abhängigkeit einiger EU-Länder von China geäußert. Und während sie davon sprach, Ländern in Not eine helfende Hand zu reichen, das hat sie umfangreich getan, ist sie zum Beispiel gegenüber Ungarn sehr kritisch eingestellt. Ihre ganzen Aussagen, die sie da getroffen hat, die sind aber nach Angaben von zum Beispiel hier der Epoch Times höchst umstritten. Auch eine aktuelle Studie der deutschen Wirtschaft sagt, dass die deutsche Wirtschaft noch nie so abhängig von China war wie heute. Also Deutschland ist abhängig, heißt es. Und Frau Baerbock sagt, sie ist also jetzt schon durch viele Länder gefahren. Eine strategische Reise oder strategische Reisen nannte sie das und bezog sich konkret darauf, dass China auf dem Rücken von Ländern reitet, die in Not sind. Das ist so ihre persönliche Ausdrucksweise. Und sie erinnert daran, es gab europäische Länder, die während der Euro-Krise oder der Corona-Pandemie um Hilfe gebeten haben. Und als wir nicht geholfen haben, da sind die Chinesen eingesprungen.
Man muss sich mal vorstellen, was das bewirkt, was sie da so alles erzählt. Wir müssen uns mal Deutschland vorstellen, ökonomisch als Präfinalpatient auf einer Intensivstation, der gerade dabei ist, im Prinzip mit Herzflimmern zu leben. Und es gibt dort einen Infusionsständer, das war Russland. Und dieser Infusionsständer enthält eine Flüssigkeit, das war Gas. Und das floss durch den Schlauch, das nennt man dann Nord Stream 1 und 2, und hat im Prinzip Deutschland im Überleben gesichert. Und diesen wichtigen Lebensschlauch, die Lebensader, die wir bekommen haben durch Russland, wurde gesprengt. Und Herr Hirsch hat für mich da eine ziemlich klare Erklärung dafür, die für mich als einzige schlüssig klingt. Und gleichzeitig wird auch jetzt China mehr oder weniger in einem Einklang mit reingebracht, wo man auch dagegen schießt. Das ist die nächste Lebensader, von der man abhängig ist, nämlich die Transporte über Schiffe oder auch über die entsprechende Seidenstraße über Züge und so weiter. Also das Ganze ist ja für mich schon fast wie eine Art Suizid, dass man jetzt letztendlich sagt, die ganzen Lebensadern schneiden wir ab. Und dazu braucht man dann eine Frau Baerbock, die offenbar die Zusammenhänge ja hervorragend versteht und das Ganze dann auch sauber argumentieren kann.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und wir wollen mal jetzt in ein nächstes Thema übergehen. China und Russland, die Staatschefs haben sich ja gerade getroffen. Wir haben darüber berichtet, Andreas, vorgestern ausführlich. Wir möchten da aber doch noch mal reingehen, denn es gibt doch ein paar Kreise, die das Ganze zieht. Und darüber hat das Portal German Foreign Policy berichtet. Und zwar haben die hervorgehoben, dass China und Russland relativ konkret verhandelt haben über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs und dass da durchaus Zustimmung auch aus der Ukraine gehört wurde. Aus dem Westen allerdings das Gegenteil. Es heißt hier, stark divergierend reagieren Politiker weltweit auf das zu Ende gegangene Treffen zwischen Chinas und Russlands Präsidenten und auf deren Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Ukrainische Regierungsmitglieder geben sich weiterhin offen für Gespräche mit Peking. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nennt Berichte über das Treffen eine gute Nachricht und wird nächste Woche in China an die Verhandlungen anknüpfen. Also Brasiliens Präsident. Destruktive Reaktionen, die kommen aus dem Westen, unter anderem, wie es hier heißt, von Außenministerin Baerbock, die behauptet, Pekings Vorstoß in Richtung auf Friedensgespräche sei gänzlich ungeeignet. Hintergrund ist, dass nochmal Xi und Wladimir Putin nicht nur die Möglichkeit zu einer Beendigung des Kriegs ausgelotet haben, sondern natürlich auch, wie umfangreich berichtet, eine Ausweitung ihrer Kooperation in die Wege geleitet haben und die bisherige westliche Dominanz über die ganze Welt in Frage gestellt haben. Und in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA heißt es dazu, weil vor allem China sowohl die Absicht als auch das Potenzial habe, die internationale Ordnung neu zu gestalten, müsse Washington es wörtlich niederkonkurrieren.
Ja, man merkt natürlich, wie schwer es ist für die ehemalige Hegemonialmacht USA, die Weltpolizei und wie immer man sie nannte. Dasselbe Problem hatte damals auch das römische Imperium. Das ist immer wieder, wenn man dann irgendwann sich verabschieden muss, die eigene Erosion anzuerkennen. Das erinnert mich alles mittlerweile, alles an die DDR, als Herr Mielke dann nochmal in der Volkskammer aufstand und eben halt zur 40-Jahr-Feier im Oktober 1999 Herr Honecker noch eine große Rede hielt von der DDR, die noch weitere 40 Jahre weiterleben wird und so weiter. Also wir merken hier einen Realitätsverlust, der mittlerweile stattfindet. Bei Frau Baerbock muss ich immer schmunzeln, wenn ich ihren Namen höre. Aber da ist es natürlich jetzt nicht wirklich wichtig, was sie sagt aus meiner Sicht.
Also hier heißt es weiter, dass Xi, der chinesische Präsident, in einem Namensbeitrag, der vor dem Treffen in einer russischen Zeitung erschienen war, massive Kritik geäußert habe am Streben nach wörtlich Hegemonie und Dominanz und auch am wörtlich Drangsalieren anderer Staaten. Der historische Trend hin zu Multipolarität, wirtschaftlicher Globalisierung und mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen sei längst unumkehrbar.
Ja, und da sieht man eben halt, ein wichtiges Thema in diesen Moskauer Gesprächen war nicht zuletzt der Ukraine-Krieg und chinesische Überlegungen, wie er denn beendet werden könne. Das ist ja die Hauptfrage eigentlich. Und Peking hat dazu am 24. Februar einen 12-Punkte-Plan, und zwar zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise präsentiert.
Ja, darüber hatten wir ja auch hier gesprochen, das hatten wir ja auch erörtert. Und du hattest da auch was rausgesucht gehabt von der Außenamtsseite Chinas, wo man auch ganz klare Kritik an diesen westlichen Hegemoniebestrebungen geübt hatte.
Ja, und in einer klaren Situation, wie man es selten findet. Also wir merken, dass momentan diese ganze westliche Argumentationskette in sich erodiert ist und es keiner mehr ernst nimmt. Also auch wenn Frau Baerbock etwas nimmt. Ich meine, wir haben einen Vorteil. Sie wird, glaube ich, einfach gar nicht mehr ernst genommen. Und wer versteht und übersetzt auch in anderen Ländern, was sie so von sich gibt, der wird auch Schwierigkeiten haben, sie ernst zu nehmen. Und Deutschland hat sich mittlerweile ja zum Gespött der Welt gemacht. Das muss man einfach mal so ganz nüchtern sehen. Aber wir merken eben halt auch, dass jetzt China und Russland als zwei extreme Schwergewichte dieser Welt hier klar die Zügel in die Hand nehmen und auch in einer Deutlichkeit die Hegemonialbestrebungen und diese Überheblichkeit, die Hybris der USA richtig an den Pranger stellen, argumentativ, dass einem schon manchmal richtig schummerig wird. Aber man kann ja kaum was dagegen sagen.
Dieses 12-Punkte-Papier, das China vorgelegt hatte im Februar, also zum offiziellen Kriegsbeginn vor einem Jahr, das hat jetzt in Moskau Niederschlag gefunden. Putin sagt, man habe es sorgfältig studiert und begrüße es, dass Peking, Achtung, eine konstruktive Rolle zur Beendigung des Krieges spielen wolle und sei auch zu Friedensverhandlungen bereit, so bald wie möglich, wie es nach Abschluss der Moskauer Gespräche hieß. Und Xi hatte gewarnt vor überzogenen Hoffnungen und darauf hingewiesen, dass es keine einfache Lösung sei für eine komplexe Angelegenheit. Aber er erwähnte auch, dass die meisten Länder den Abbau von Spannungen unterstützten und die Einleitung von Friedensverhandlungen und Gesprächen verlangten und Viele haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass kein Öl mehr ins Feuer gegossen werden solle, sondern Frieden und Rationalität gefordert werden.
Ich meine, das macht ja auch Sinn, wenn wir uns eben mal klar machen, dass jeden Tag Menschen sterben auf allen Seiten und dieses Spiel überhaupt nicht gewonnen werden kann von Seiten der Ukraine. Man sollte jetzt froh sein, wenn jetzt von einer solchen Großmacht wie Russland in Verbindung mit China solche Hände gereicht werden. Und zwar nicht einmal, dass man sagt, jetzt wird die Ukraine aufgelöst, sondern es geht nur darum, dass jetzt die Sicherheit der neuen Ostgebiete aus der Ukraine gesichert sind und die Krim letztendlich damit manifestiert wird. Das ist ein verhältnismäßig geringer Preis aus meiner Sicht für den Größenwahn, den wir in den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren oder 9 Jahren seit 2014 verzeichnen konnten, als ja der Ukraine-Krieg eigentlich schon losging.
Dieses German Foreign Policy, die gehen immer etwas tiefer rein. Das sind natürlich oft Informationen, die sich bei den Hofberichterstattern nur selten niederschlagen. Hier heißt es zum Beispiel, dass die Ukraine auf diesen chinesischen Vorstoß offen reagiert habe. Habe ich hier noch nirgendwo gehört. Bereits nach der Veröffentlichung des chinesischen 12-Punkte-Papiers teilte der ukrainische Außenminister Kuleba mit, Kiew lehne zwar eine sofortige Aufhebung der Sanktionen, wie China es vorschlägt, ab, stimme aber in anderen Punkten überein und wolle das Dokument genau prüfen. Und letzte Woche haben sich Kuleba und der chinesische Außenminister Jing Gang telefonisch ausgetauscht über eine mögliche Friedenslösung. Und Präsident Zelensky habe mehrfach bekräftigt, an Verhandlungen mit der Volksrepublik interessiert zu sein. Ein Telefonat zwischen ihm und Xi im Anschluss an das Moskauer Treffen gilt seit einigen Tagen als möglich.
Ja, man darf nicht vergessen, dass Zelensky natürlich und China, bevor der eigentliche diese militärische Operation oder der Angriff Russlands in der Ukraine je nach Sichtweise losging, nämlich im Februar 2022, dass China die Souveränität von der Ukraine immer mit auch garantiert sehen wollte. Das heißt also, China und Ukraine, also Kiew, die Westukraine gewissermaßen, die haben einen relativ guten Kontakt. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Mit Putin wird es schwierig sein, eben zu verhandeln, aber über China kann es funktionieren.
Das könnte tatsächlich der diplomatische Weg sein, dem sich übrigens auch Brasiliens Präsident Lula da Silva angeschlossen hat. Der bezeichnet das auch alles als gute Nachricht. Und er sagt, bereits vor einigen Wochen hatte er angekündigt jedenfalls, dass Staaten, die im Ukraine-Krieg neutral sind, und das sind ja einige auf der Welt, dass man die für die Friedensverhandlungen gewinnen müsse. Und er hat mitgeteilt, zu diesen Staaten müssten seiner Auffassung nach unter anderem Indien, Indonesien und China zählen. Und er selber wird nach Peking reisen und mit Xi sprechen, nicht zuletzt eben über eine Verhandlungslösung für den Ukraine-Krieg. Und während also da doch immer mehr Länder, und uns ist das wichtig, dass wir das hier auch melden und berichten, weil man so wenig davon in den westlichen Medien hört, während das versucht, also man versucht, dass dies Form annimmt, gibt es komplett gegenteilige Reaktionen aus den westlichen Staaten. Auch darüber berichtet German Foreign Policy. Schon am Sonntag hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, mitgeteilt, sollten Xi und Putin während ihres Treffens einen Waffenstillstand vorschlagen, dann sei dies schon mal im Vorhinein für die USA inakzeptabel. Es zementiere Russlands Geländegewinne. Und dieser Position entspricht ja, dass der Westen auf eine ukrainische Frühjahrsoffensive setzt und die unter anderem mit der Lieferung von Waffen und Munition unterstützt. Und wir haben es besprochen vorgestern, Großbritannien möchte dafür sogar Uranmunition zur Verfügung stellen.
Ja, das ist also eine ganz furchtbare Dinge, die man also gar nicht ausweiten möchte und erklären möchte, was da mit diesen Uranmunitionen noch hintergeht. Aber ich will wieder zurück zu dieser Ebene. Wenn China, Indien und Indonesien gemeinsam mehr oder weniger in diese Verhandlungen eingebracht werden mit der Ukraine, dann sitzen dort am Tisch mit diesen drei Ländern mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Das muss man sich erst einmal klar machen. Das heißt, die halbe Welt an Menschen sitzt dort mit am Tisch plus die Ukraine. Und die versuchen jetzt, um sich das wirklich mal von der Wichtigkeit, von der Größenordnung vorzustellen, einen Friedensvertrag hinzubekommen zwischen Russland und Ukraine, wobei Russland dann eine untergeordnete Rolle spielt, weil es ja einer der Beteiligten ist. Das finde ich wichtig. Indonesien haben viele gar nicht auf dem Schirm mit über 270 Millionen Einwohnern. Das sind nicht viel weniger als die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika haben. Das ist alleine nur Indonesien. Und wenn wir dann die beiden Milliardenvölker Indiens und China noch dagegen stellen, da sehen wir erstmal, was für eine Dimension das Ganze eigentlich hat. Also ich finde das nur ganz wichtig, um immer wieder mal gerade als westlich Orientierter sich klar zu machen, um welche Dimensionen es geht und wie klein eigentlich jetzt rein von der Anzahl der repräsentierten Menschen die USA sind, die sagen, das kommt für uns jetzt nicht in Frage.
Nicht nur die USA, die EU auch. Der Westen halt, das sind jetzt Europa und die USA. Und die europäischen Länder, vor allem auch Deutschland, hängen ja an dieser starren Haltung Washingtons dran. Ja. Das heißt, selbst wenn es in Deutschland viele, und die gibt es mit Sicherheit, viele Geister gibt, die sagen, Mensch, lass uns Frieden schließen, dann geht's gar nicht wegen dieser Allianz.
Gut, aber jetzt müssen wir mal sehen, noch läuft die EU hinter USA her. Das wissen wir alle. Wir sehen aber auch, welche Konsequenzen die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Europa auf die Menschen haben wird. Und irgendwann werden sie sich besinnen und sagen, aus welchem Grunde sollen wir uns jetzt hier zermalmen lassen zwischen USA auf der einen Seite und Russland, China auf der anderen Seite, anstatt ein drittes Gegengewicht zu bilden, nämlich Russland und Europa in der Mitte, dann USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Das wäre ja eine multipolare Welt. Und ich glaube, die Menschen werden sich danach besinnen, spätestens wenn sie Hunger haben, frieren und der Blackout ist da und die Leute sitzen im Dunkeln, dann werden sie sagen, so, jetzt reicht's, wir müssen was tun.
Lieber Andreas Popp, das ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn man vorschlägt, dass Deutschland und Russland eine Einheit bieten sollen.
Europa und Russland, das sind Nachbarn. Die müssen nicht eine Einheit, die müssen in Kooperation. Das hatten sie vorher auch, ohne dass sie jetzt in Deutschland angefangen haben, Russisch zu sprechen. Das war ja gar nicht die Frage.
Also es ist auf jeden Fall so, das unterschreibt auch German Foreign Policy hier nochmal, dass inzwischen westliche Politiker offen einräumen, dass es in diesem aktuellen Konflikt längst nicht mehr bloß um die Ukraine geht, sondern um die bisherige globale Dominanz der westlichen Mächte. Und das zeichnet sich ab, seit sich eben 3/4 aller Staaten weltweit im vergangenen Frühjahr weigerten, sich den Russland-Sanktionen des Westens anzuschließen. Und daran halten sie alle bis heute fest. Und der Berater der nationalen, warte mal, was ist der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates in den USA, der Herr Kirby, der hat jetzt erklärt, Russland und China wollten die Spielregeln weltweit neu schreiben und er ließ keinerlei Zweifel daran, dass Washington sich dem entgegenstellen werde. Und hier heißt es, dass die Volksrepublik sowohl die Absicht wie auch das Potenzial besitze, die internationale Ordnung neu zu gestalten. Das ist als zentrale Auffassung in der neuen, im Oktober veröffentlichten nationalen Sicherheitsstrategie der USA festgehalten. Also man weiß um die Macht. Und in dem US-Dokument heißt es weiter, es gelte daher künftig, eben jetzt kommt dieser Begriff, China niederzukonkurrieren. Die Dringlichkeit hat sich aus US-Sicht erheblich verschärft, seit Peking es gelungen ist, auch im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran zu vermitteln und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden verfeindeten Staaten zu erreichen. Und das ist eine Leistung, die als ein weltpolitischer Durchbruch eingestuft worden ist. Tja, und da zeigt sich natürlich, dass daran eben China mitgestrickt hat. Und wir sind damit auch beim nächsten Thema, Andreas, denn Es geht jetzt um die BRICS-Staaten. Also wir haben gerade gehört, Brasilien möchte eigentlich auch mit an den Friedensverhandlungen stricken. Und die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die erwarten, dass eine ganze Menge zusätzlicher Länder jetzt beitreten will. Der russische Vizeaußenminister Rabkov, der hat mitgeteilt, dass es sogar 16 Länder sein sollen, die diesen Wunsch jetzt geäußert haben, den BRICS beizutreten. Und da die BRICS ja faktisch eine Konkurrenzveranstaltung sind zu westlichen Organisationen, dürfte das, und so formuliert es auch der Antispiegel mit Thomas Röper, ein absolutes Alarmsignal sein. Und Andreas, wie sieht denn das aus? Denn es scheint ja so zu sein, dass die G7, die dem gegenüberstehen, deutlich an Gewicht verlieren.
Naja, die G7 sind ja auch im Verhältnis kleiner. Also die BRICS repräsentieren ja auch alleine schon jetzt weit mehr Menschen und sind auch wirtschaftlich auf der Überholspur so langsam unterwegs. Also schon im Jahre 2021, da lag der Weltwirtschaftsanteil der BRICS-Staaten inflationsbereinigt schon bei über 30%. Und was Thomas Röper hier aus meiner Sicht völlig korrekt besonders hervorhebt, das ist auch ein ganz besonderer Sachverhalt, nämlich, dass die BRICS mit der New Development Bank eine Konkurrenz zu den von USA dominierten Institutionen Weltbank zum Beispiel und auch IWF gegründet haben. Das ist eine ganz wichtige Dimension, wenn man ökonomisch, geldmengenpolitisch unterwegs ist und die Zusammenhänge erkennt. Das heißt, hier findet eine völlige Konkurrenzveranstaltung statt. Der Dollar allein geht dabei natürlich jetzt in eine Krise. Gerade diese New Development Bank, die chinesisch geprägt ist, ja, die ihre Kredite übrigens nicht an politisches Wohlgefallen und andere politische Bedingungen knüpft, wie man das normalerweise kennt vom IWF, die stößt natürlich international auf sehr großes Interesse, weil die finanzieren nämlich auch ganz normale Infrastrukturprojekte, die nicht an hegemoniale Machtinteressen geknüpft sind.
Also, in den letzten Monaten immer mehr Staaten bekunden ihr Interesse, den BRICS beizutreten. Im Westen kommt das nicht gut an. Und in den Medien hört man und liest man ja auch sehr wenig darüber. Denn da klingeln die Alarmglocken. Denn die wachsende BRICS würde ja den weltweiten Einfluss des Westens mehr und mehr zurückdrängen und vielen Ländern eine Alternative zu den von den USA dominierten Institutionen bieten. Ich bin mal gespannt, wann die ersten europäischen Länder anklopfen.
Ja, das könnte schon sein. Das ist offenbar auch der Grund, nämlich dieses Zurückdrängen des Westens und offenbar auch der Hintergrund der Erklärung dieses russischen Vizeaußenministers, dass diese 16 Länder den Wunsch haben, dann beizutreten.
Andreas, schon letztes Jahr wurde ja bekannt, dass sich der Iran und auch Argentinien um die Mitgliedschaft bei BRICS bemühen. Kurz danach begannen dann auch Saudi-Arabien und die Türkei und Ägypten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit zu bekunden. Das sind ja auch Schwergewichte.
Naja, und es ist zusätzlich natürlich auch eine ganz brisante Entwicklung für den Westen. Denken wir an die Türkei zum Beispiel, die sogar ein NATO-Mitglied ist. Also das ist natürlich eine ganz besonders heikle Geschichte. Und man spürt ganz deutlich eine Erosion der westlichen Bündnisse, sowohl militärisch als auch ökonomisch.
Sag mal, wie hängt das denn zusammen mit der sogenannten regelbasierten Ordnung der USA, die USA ja über das internationale Völkerrecht gestellt haben sollen, wie man immer wieder hört?
Na, ich denke, das hängt schon zusammen. Man sollte seine Konkurrenten nicht für dümmer halten, als man selbst ist. Das habe ich mal von dir gelernt. Das ist ein interessanter Satz. Diese Erfahrung, die muss das Weiße Haus jetzt auch machen. Allein die ganze tendenziöse Politik, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die mit gekauften oder abhängigen Medien offenbar paktieren, die stehen momentan weltweit im Fokus. Nehmen wir nur den Befehl zum Beispiel der Festnahme von Putin durch den Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrecher in Den Haag. Da laufen also zum Beispiel US-Kriegstreiber wie Bush und sein damaliges Gefolge oder auch Obama frei herum, auch wenn sie widerrechtlich Kriege angezettelt haben. Und die Menschen sind mittlerweile weltweit sensibilisiert für dieses Unrecht und sehen heutzutage genauer hin. Diese ganz primitiven Propagandaschlachten des Westens, die versanden jetzt irgendwie nur noch.
Ja, und wir sehen ja auch, dass neben den BRICS-Beitrittsbekundungen von 16 neuen Staaten eben auch neue Vernetzungen entstehen oder auch Wiederannäherungen. Denken wir mal jetzt ganz aktuell an Saudi-Arabien und den Iran.
Ja, das ist das, was wir gerade auch schon gesagt hatten. Richtig, das sind echte Schwergewichte und man hat offenbar erkannt, dass die Feindschaften zum Beispiel zwischen Iran und Saudi-Arabien auch ein Stück weit von außen inszeniert wurden. Sprich, den USA. So ist offenbar der Tenor. Und jetzt sucht man wieder die Nähe zueinander und baut damit mehr oder weniger ein Gegenstück auf.
Ja, du hast vorhin so ein Rechenexempel gemacht mit Indonesien und den Einwohnern der USA. Wenn man sich jetzt die drei Beitrittskandidaten der BRICS anschaut, Saudi-Arabien, Türkei, Ägypten, dann sind das ja große Player im internationalen Geschehen mit insgesamt 220 Millionen Einwohnern, also auch schon wieder circa zwei Drittel der Amerikaner.
Genau. Saudi-Arabien ist einer der größten Erdölexporteure der Welt. Das ist natürlich ein Riesenschwergewicht. Und das war übrigens der größte noch im Jahr 2020. Und die ganze 11% fallen auf die Erdölproduktion. Und 15% der weltweiten Ölreserven besitzt auch Saudi-Arabien. Oder nehmen wir die Türkei von diesen dreien beispielsweise. Zu den wichtigsten Exportgütern der Türkei, die übrigens 84 Millionen Einwohner haben, da gehören zum Beispiel Kraftfahrzeuge und deren Teile, sowie auch Gold und auch Erdöl. Also außerdem ist die Türkei der weltweit siebtgrößte Exporteur von Baumwolle. Das wissen auch die wenigsten. Und vielleicht noch Ägypten, die hast du so auch angesprochen. Da leben ja über 102 Millionen Einwohner. Das ist das größte von diesen dreien. Das ist ebenfalls ein wichtiger Erdölproduzent und Exporteur. Und weitere wichtige Exportgüter sind auch Baumwolle und Textilien und übrigens auch Kunststoffe und verschiedene andere Rohstoffe und chemische Erzeugnisse.
Ja, und wenn man sich das anguckt, Saudi-Arabien, Türkei, Ägypten und jetzt aber auch noch der Iran und Argentinien, die an den BRICS interessiert sind.
Ja, also mit einer Gesamtbevölkerung von rund 129 Millionen Menschen würde allein der Iran und Argentinien auch in Sachen Energie- und Nahrungsmittelsicherheit eine Menge auf den Tisch zu bringen haben. Ich meine, der Iran verfügt über die zweitgrößten Gasreserven und auch massive Goldreserven der Welt, während Argentinien ein ganz wichtiger Soja-, Weizen- und Maisexporteur ist. Das sind also alles wichtige Güter.
Ja, und der russische Außenminister Rabkow, der hat ja ganz konkret gesagt, dass die Zeit, in der die BRICS auf den verschiedenen Kontinenten stärker vertreten sein werden, offenbar nicht aufzuhalten ist. Und Thomas Röper hat die wörtliche Rede des Ministers so übersetzt: Ich möchte keine Vorhersagen über den Zeitpunkt der Aufnahme dieser oder jener Mitglieder machen. Das ist eine andere Frage, die heute im Großen und Ganzen auf der Ebene der Diskussionen der Staats- und Regierungschefs verbleibt. Zitat Ende. Und er erläutert auch, dass er nicht verschweigen möchte, dass die BRICS-Staaten bisher keine Erfahrung haben mit so vielen Bewerbungen auf einmal.
Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Aussage, ne? Also die BRICS kann sich vor Beitrittsbekundungen im Prinzip kaum retten. Naja, wir sehen hier gerade wieder, und wir haben uns gerade unterhalten, dass die EU schon wieder mit Frau von der Leyen ein nächstes Sanktionspaket im Prinzip installieren will. Und wir sehen genau, dass die Sanktionen des Westens gegenüber Russland offenbar nicht nur die russische Wirtschaft massiv nach vorne bringt, also das Gegenteil von dem, was gewünscht wird, sondern diese Sanktionen auch noch einen Booster-Effekt bei den BRICS-Staaten haben. Ich meine, das muss man doch mal erkennen. Und die westlichen Pläne, die entwickeln sich hier aus meiner Sicht zu einem Boomerang und spült den Bösen, wie man immer sagt, wie China und Russland quasi noch mehr Sympathien zu.
Ja, und wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Und jetzt gibt es auch schon die ersten großen Medien, allerdings auch eher noch alternativ ausgerichtet, die über die Annäherung von Saudi-Arabien und Iran berichten. Nämlich, das sind die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und da geht es natürlich auch viel um Aufarbeitung von Geschichte. Also sie nähern sich an, sie werden auch diplomatische Vertretungen gegenseitig eröffnen. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte ein Vertreter des saudischen Außenministers, es war der Außenminister selber, und zwar Bin Farhan, der hatte dort davon gesprochen, dass in der arabischen Welt wörtlich eine Übereinstimmung darin wachse, Syrien wieder in das regionale Staatensystem zu integrieren. Der Status quo, also der Ausschluss Syriens aus wichtigen panarabischen Organisationen und die Konfrontationspolitik im Allgemeinen, sei nicht mehr darstellbar. Ein neuer Ansatz sei notwendig, um die drängenden Fragen der Zeit konstruktiv zu klären. Und als Erläuterung heißt es in diesem Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten, Saudi-Arabien gilt zusammen mit der US-Regierung von Barack Obama als Hauptantreiber des im Jahr 2011 im Rahmen von Bürgerprotesten gestarteten Umsturzversuchs gegen Syriens Präsidenten Assad. Beide Seiten sollen zudem direkt Milizen in Syrien finanziert und gesteuert haben. Allen voran Gruppen, die gegen die syrische Armee kämpften.
Ja, also das muss eine Verschwörungstheorie sein, denn sowas würden die Amerikaner natürlich nie machen und Saudi-Arabien eben halt auch nicht, weil die sind ja im Prinzip auch autonom. Nein, wir sehen hier wirklich ganz deutlich genau diese alte Geschichte, die noch gegenübersteht, damals Syrien zu destabilisieren und die heutige Erneuerung des Erwachens, wo sie sagen, halt, stopp, wir werden mit ihnen, es sind nämlich unsere Freunde, unsere Nachbarn, so gehört sich das übrigens auch. Das ist das, was ich meine mit Europa und Russland, dass die Länder, die aneinander grenzen, immer versuchen sollten, miteinander gut in Kontakt zu sein. Das findet neu statt und ich bin sicher, dass im Weißen Haus die Experten schäumen.
Ja, vor allem, wer seine Nachbarn versucht anzugreifen, das gilt für jeden Bürger, der in einer Nachbarschaft lebt, der muss ein Strohkopf sein. Denn es kommen immer irgendwelche Herausforderungen, Probleme, für den einen mal wie für den anderen, wo man eine helfende Hand braucht. Und das ist ja eigentlich auch das, was eine Friedensenergie auf unserer Welt unterstützen kann. Auf jeden Fall ist die Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien ebenso wie die Entspannungspolitik Riads zu Damaskus dafür geeignet, enorme geopolitische Potenziale zu entwickeln, heißt es hier. Und sie sind natürlich direkt gerichtet gegen die Interessen des Westens, der USA, Großbritanniens und hier auch Israels in diesem Fall. Und genau die haben sich in den vergangenen Jahren, Washington, London und Tel Aviv, enorme Anstrengungen unternommen, um eben diese anderen Seiten, Syrien, Iran, politisch und wirtschaftlich zu schwächen. Wir werden auch hier dranbleiben, Andreas. Und während das alles passiert und China und Russland und sogar die Ukraine über Friedensverhandlungen sprechen, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg in einem Interview für den britischen Guardian, dass sich der Westen jetzt darauf einstellen müsse, die Regierung in Kiew noch lange Zeit mit Waffen zu versorgen. Er wird mit den Worten zitiert, Präsident Putin plant nicht für den Frieden, er plant für mehr Krieg.
Ja, das ist jetzt die mehr oder weniger Diskrepanz, die jetzt entsteht. Auf der einen Seite Friedensverhandlungen zwischen den Großmächten wie China, Indien, Indonesien und der Ukraine. Die versuchen jetzt mit Russland dort eine ordentliche Lösung zu finden, eine friedliche Lösung. Und auf der anderen Seite eben halt das Säbelrasseln. Das ist eben halt dieses Spiel, wo wir merken, dass die Erosion von einem der großen Player nicht erkannt wird. Und man dann mehr oder weniger plötzlich unkontrolliert größte Schäden verursachen kann. Denn das ist das, was dahinter steht.
Wir wollen, es ist Wochenende und es soll auch für dich schön sein, noch über dein Lieblingsthema sprechen, Andreas, nämlich über Die Kreditkrise, das war natürlich ironisch gemeint und die Ironie wird in diesem Moment auch wieder abgestellt, denn es handelt sich um ein ziemliches Drama rund um die Credit Suisse und dieses Drama wird jetzt zum Albtraum für Europas Banken. Das ist die Überschrift zum Beispiel von, ich glaube auch deutsche Wirtschaftsnachrichten hatten darüber berichtet und es geht jetzt um eine waschechte Kreditkrise für Europas Banken, die im Kreuzfeuer stehen.
Ja, die Abwicklung der Credit Suisse hat wirklich schwerste Kollateralschäden in Europas Bankenwelt geschaffen. Die Unsicherung war noch nie so groß. Also Inhaber von Anleihen im Wert von umgerechnet 17 Milliarden Dollar oder Euro, das ist ja fast das Gleiche, werden jetzt nach der Übernahme der stark angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS keinen einzigen Cent zurückerhalten. Und hier kann man übrigens als normaler Bankkunde etwas Wichtiges für sich lernen. Es gilt im Normalfall die Meinung bei Privatleuten, so die ich so kenne, die nichts mit Finanzen zu tun haben, dass Wertpapiere mit Garantien und festen Zinsen als besonders sicher gelten. Und so wird es auch erfahrungsgemäß bei den Beratungsgesprächen dann durch Banker vermittelt. Man sitzt dann da irgendwie ganz nett und dann ist es so, dass es dann alles so ja, erfolgreich und toll aussieht. Nach dem Motto, bei Aktien kann man im Falle des Konkurses des Unternehmens quasi alles verlieren, aber bei festverzinslichen Wertpapieren, da ist dieses Risiko quasi auszuschließen. So wird das fast zusammengebackt, das Ganze. Und schlimm ist das. Durch unsere Biografien, die wir hatten, gerade der älteren Bürger, die dann im Oktober immer zum Weltspartag gegangen sind und dann haben sie dann eben halt als Kinder, die Älteren erinnern sich, dann noch eine Spardose bekommen und einen Stundenplan und Schreiber und so weiter. Die waren ja alle so wunderbar gut, die Banken. Und da wurde dieses Sicherheitsdenken in die Banken quasi rein indoktriniert. Also gerade unsere ältere Generation ist besonders betroffen. Und deshalb entscheiden sich auch viele Anleger für das angeblich sichere Modell der festverzinslichen Wertpapiere, bei der man dann eine Summe garantiert zurückerwartet, wenn der vereinbarte Zeitraum dann vorbei ist.
Aber ist das nicht grundsätzlich auch so? Es gibt doch Wertpapiere mit Kapitalgarantien der Rückzahlung.
Gut, abgesehen davon, was das Kapital noch alleine aufgrund der Inflation für einen Wert an Kaufkraft hat. Aber das ist jetzt was anderes. Aber es stimmt schon. Man muss aber genau hinsehen, welcher Emittent, also welcher Herausgeber derjenige ist, der hinter diesen Papieren steht. Denn wenn der pleite geht, dann kann das Guthaben weg sein, wie ECH, weg. Und das haben wir bei der Credit Suisse gerade erlebt. Man muss da natürlich sagen, dass diese sogenannten AT1-Anleihen oder AT1-Anlagen der Credit Suisse, die betroffen sind und die jetzt entwertet wurden, klar zu den Risikopapieren gehören. Wobei wir gesehen haben, dass die Bankaufsicht FINMA in der Schweiz einen Weg mitgetragen hat, der das Vertrauen der Anleger weltweit in den Schweizer Standort erschüttert hat. Es handelt sich bei diesen AT1-Anleihen, welche nämlich eine unbegrenzte Laufzeit besitzen, um Schuldtitel, die eine deutlich höhere Verzinsung als normale Anleihen verbriefen. Da ging es um 9% pro Jahr zum Beispiel. Daraus kann man auch schon ein erhöhtes Risiko ableiten. Wenn man sachverständig ist, dann kann man das. Ich sehe aber oft auch bei den Anfragen, die ich hier so erhalte bei mir, gerade auch von vermögenden Mittelstandsanlegern, dass sie oft überhaupt keine Ahnung vom Finanzsystem haben.
Ja, also die vertrauen ja dann auf den Verkäufer des Bankproduktes. Aber der muss ja diese Risiken doch mitteilen, oder?
Das muss er ganz genau. Da gibt es klare Vorschriften. Und das macht er auch anhand bestimmter Gesprächsprotokolle, die dann geführt werden. Und die muss der Kunde dann auch zum Schluss unterschreiben. Aber ich bezweifle, dass es die Kunden wirklich durchschauen, was da besprochen und erklärt wurde. Da wird dann mit Fachvokabeln herumgeschmissen. Wir haben dann einen Cap-and-Floor-Floater. Dann sind wir völlig safe und nehmen noch den Leverage-Effekt mit. Und keiner weiß, was das ist. Und die Menschen, die trauen sich dann gar nicht überhaupt, irgendeine Frage zu formulieren. Die wissen nicht mal, welche Frage sie formulieren sollten. Und dazu kommt dann natürlich das Ambiente, die den Verkäufer ja einrahmen. Also nettes, hochwertiges Büro dieses Bankberaters, Kaffee, Kekse und so weiter. Und in dieser Geborgenheitswolke, will ich es mal nennen, des Erfolgs, der da repräsentiert wird, da geraten die Kunden dann schnell ins Vertrauen. Und das sollen sie ja wohl offenbar.
So lecker sind die Kekse bei denen auch meistens gar nicht. Aber lass uns mal zurückkommen jetzt zu der Schweizer Bankenkrise, die ja mehr oder weniger ganz Europa belastet. Ich denke jetzt nur an die vielen Anlagegelder, die aus der Schweiz von Asiaten rausgezogen werden, weil ja dort viele Anleger ihr Geld verloren haben. Wie schätzt du denn da die Folgerisiken ein?
Das ist in der Tat eine sehr ernste Situation, zumal die UBS mit dem Deal der Zusammenfusion gewissermaßen Credit Suisse zu einer Art Monsterbank, so hat es die Weltwoche geschrieben, im internationalen Bankensektor geworden ist. Und das direkte Ansteckungsrisiko sinkt jetzt fürs Erste. Aber es gibt ein neues Risiko, das ist das sogenannte Klumpenrisiko. Und damit ist auch die Tragweite von möglichen künftigen Ansteckungseffekten deutlich größer geworden. Auch wenn die UBS finanziell besser aufgestellt ist, als es die Credit Suisse war, bevor sie übernommen wurde, betrug die harte Eigenkapitalquote der UBS selbst vor der Übernahme nur rund 6%. Ich möchte das mal kurz erklären. 53 Milliarden Franken Eigenkapital bei einer Bilanzsumme von 969 Milliarden. Also man muss sich vorstellen, wenn ich 100.000 Kapital habe und habe daraus nur 6.000 an Eigenkapital und 94.000 sind Schulden, die dagegen stehen. Das war die UBS als gesunde Bank vor der Übernahme noch. Also das ist denn schon gut in Europa. Naja, und dieser Eigenkapitalsumme hat sich sogar noch verringert. Ich will mal einen Vergleich bringen. Die US-Großbanken wie JP Morgan oder Citigroup, die kommen auf etwa 10% Eigenkapital. Also außerdem, und das ist auch ganz wichtig, könnten sich in der Bilanz der Credit Suisse, die ja jetzt in der UBS integriert ist, noch manche Risiken verstecken, die noch irgendwann hochkommen, die Kapitalbasis der UBS insgesamt noch weiter gefährden. Also es gibt ja sogenannte, daran kann man es erkennen, Kreditausfallversicherung. Was ist das? Wenn man als Anleger eben halt Kapitalanlagen macht bei einer Bank, dann kann man diese Kreditausfallversicherung abschließen. Die würde dann einspringen, wenn zum Beispiel die UBS nicht mehr zahlen kann. Und diese Versicherungsbeiträge, die haben sich nach der Übernahme der Credit Suisse jetzt verdoppelt. Und wenn die Versicherungsprämien sich verdoppeln, dann deshalb, weil das Risiko sich massiv erhöht hat, nämlich das Risiko der Kapitalschwäche. Was die Schweizer Bankenaufsicht hier getan hat, wird langfristige Folgen aus meiner Sicht für alle Schweizer Finanzschulden haben. Und Banker sprechen übrigens davon, hinter den Kulissen auch ganz offen, so hat es sogar DWN beschrieben, dass die Entscheidung zu einem Albtraum für den europäischen Anleihemarkt führen kann.
Also unter der Oberfläche liegt einiges im Argen. Die Wirtschaftsnachrichten, die Deutschen berichten ja auch, dass nach offiziellen Zahlen der Schweizer Notenbank deutsche Banken Forderungen an das Schweizer Bankensystem in Höhe von 11,5 Milliarden Euro haben. Das sind 16,4% der Ansprüche aller ausländischen Banken.
Ja, das ist zumindest mal erwähnenswert. Also wir haben ja aktuell gesehen im Rahmen dieser Übernahme der Credit Suisse, dass eine Fondtochter der Allianz allein durch diesen Deal 340 Millionen Verlust verbuchen musste, weil man ihre Anleihen einfach auf null herabgesetzt hat.
Ja, und wir sind noch nicht am Ende dieser Causa, dieses Themas, Andreas, weil eben gerade eine Meldung reingekommen ist von der Berliner Zeitung. Und in dieser Meldung, da geht es nämlich auch um die Bankenkrise. Ach du Himmel, da habe ich jetzt die ganzen Fotos mitkopiert. Die Deutsche Bank, die stürzt ab. Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist heute am Freitag massiv eingebrochen. Und zwar rutschte der Kurs im Verlauf des Handels zeitweise um knapp 15% ab. Und die Deutsche Bank gilt ja seit vielen Jahren als gefährdet. Wie würdest du das einordnen?
Naja, das sind jetzt die weiteren Alarmsignale, dass die Infektion sich jetzt ausbreitet. Also die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was man jetzt als Anleger auch machen muss, nämlich genau die Entwicklung dieser deutschen Sorgenbanken. Das ist nämlich die Deutsche Bank und die Commerzbank, dass man die im Auge behält. Und ich sehe da ebenfalls ein extrem hohes Risikokapital und Risikopotenzial. Und ich kann hier wieder nur auf mein Video hinweisen, welches auf der Seite der Wissensmanufaktur eingestellt ist. Eins der letzten drei oder vier Videos ist das, wo wir einen Ausschnitt aus einem Podcast gemacht haben. um vor allem eines, nämlich die Zusammenhänge, warum es jetzt gerade so läuft, was dahinter steht und was man wirklich tun kann, auch für sich selbst. Das sind die wesentlichen Dinge, weil erst dann, wenn man selbst versucht zu verstehen, kann man wesentlich besser und vor allem auch überzeugter eigene Entscheidungen fällen.
Also die Bankenkrise scheint sich weiter auszuweiten. Auch die Commerzbank-Aktien fielen um 8,5%, die der französischen Société Générale an der Pariser Börse um 6,72%. Aber lass uns noch mal schauen auf die Deutsche Bank. Was steht hier? Denn die Deutsche Bank, und ich weiß nicht, wie du das einordnest, die steht ja auch derzeit in einem Dauerkonflikt mit der US-Justiz, weil vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass ein US-Gericht Klagen gegen die Deutsche Bank und JP Morgan zugelassen hat, in denen eine Privatklägerin und die US Virgin Islands den Banken vorwerfen, von den Geschäften des pädophilen Jeffrey Epstein profitiert zu haben. Was kann das werden?
Naja, es ist der nächste eventuelle Anschlag gegen den deutschen Wirtschaftsstandort an sich. Ich denke mal, dass Herr Epstein sein einziges Konto mit Sicherheit nicht nur bei der Deutschen Bank hatte, wo er seine vermögenswirksamen Leistungen abgewickelt hatte, sondern er wird wohl, ich sage mal, weltweit vernetzt sein. Und es ist interessant, mit welcher Vehemenz jetzt die amerikanischen Behörden dann gegen eine Bank vorgehen. Und ich glaube, im eigenen Lager in den USA gibt es genügend Banken, wo man das auch machen könnte. Aber offenbar hat man Interesse, sich auf einen Gegner einzuschießen. Und ausgerechnet dieser Gegner ist der Verbündete. Das ist das Absurde.
Also hier sorgen auch für Nervosität, wie es heißt, der Anstieg der Preise für Absicherungen gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen von Banken.
Ja, diese sogenannten Credit Default, das sind also quasi, was ich gerade erzählt hatte, das sind Kreditausfallversicherungen. Und das habe ich gerade gesagt, bei der UBS haben die sich verdoppelt in den letzten Tagen durch den Übernahmedeal der CS, weil man nicht genau weiß, was hat man sich da eingekauft, wie viele Leichen waren bei der Credit Suisse noch im Keller, die ja noch gar nicht bekannt sind und hochkommen könnten. Und das könnte natürlich die UBS belasten. Und wenn die UBS als eine wirkliche Monsterbank jetzt plötzlich mit fast 1 Billion Bilanzsumme jetzt plötzlich in Zwang kommt, dann ist das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe beim Podcast, die Gefahr, dass ein ausländischer Investor, vielleicht aus dem Bereich, der gerade auch die Deutsche Bank verklagt, jetzt wegen Epstein-Geschichten, dass der dann plötzlich schon bereitsteht, BlackRock, wer auch immer, um dann die UBS und den Laden zu übernehmen. Auch diese Gefahr ist da und es könnte sein, dass sich herausstellt, dass diese ganze Credit Suisse-Geschichte, wie das aus Roger Köppel schon sagt, mehr oder weniger eine eingestielte Agenda war, eines Umverteilungssystems, wie wir es kennen, nach den alten Mustern.
Und damit schließen wir unsere Sendung mit einer neuen Verschwörungstheorie, die Andreas Popp heute in den Raum gestellt hat. Nämlich, es ist alles ein dunkler Plan, der dahinter steht, um das Geld umzuverteilen. Das wäre ja das erste Mal und nein, uns wundert gar nichts mehr. Ihr Lieben, das ist aber eine Spekulation, die Andreas geäußert hat. Und wir werden im Verlauf der nächsten Zeit sehen, wie sich das entwickelt. Wir alle haben jetzt Wochenende. Bitte genießt es. Geht in den Garten, sät ein oder macht euer Saatgut im Haus fertig und stellt es ans Blumenfenster. Aber der Sommer steht vor der Tür.
Ja, wobei wir hier einen Baum dann umarmen, der voller Schnee ist. Also da sind wir ganz weit vorne hier.
Ja, du gehst jetzt erstmal auf den Bock.
Muss ich. Schnee schieben. Und zwar patschigen, klebrigen Schnee. Gar nicht gut.
Habt ein schönes Wochenende.